herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist die Jenny.
Hallo.
Der Frank.
Hallo.
Der Stefan.
Hallöchen.
Und ich bin der Daniel. Und da wir eine so große Runde haben, bietet es sich geradezu an, Mythos World einmal zu testen. Wir wollen also jetzt hier ein kleines Spielbeispiel aufbauen. Stefan hat ein bisschen was vorbereitet. Wir haben unsere Charaktere bereit. Und Frank, du müsstest deinen Charakter nochmal kurz vorstellen.
Genau, letztes Mal haben wir ja schon Charlotte Erbschenk kennengelernt, die Antiquitätenhändlerin, und Otto Sperling, den Journalist fürs Grobe. Und wen hast du dir denn erstellt noch, Frank?
Ich habe den Polizisten Otto Zielinski, einen Streifenpolizist in der Ortschaft, in der wir spielen werden, der sehr akrobatische Einlagen mit seinem Stock vollführen kann. Das ist ein Berufsspielzug, der kann Tricks mit dem Schlagstock. Ja, also er kann den Knüppel schwingen und werfen und hat da durch so ein paar extra Manöver, um Gegner zu Fall zu bringen oder zu entwaffnen.
Okay, die Ortschaft, in der wir spielen werden, ist ein kleines Dörfchen namens Hamburg. Da geht es natürlich manchmal im Hafengebiet was raubeiniger zur Sache, von daher ist gut, dass du den Schlagstock griffbereit hast. Und da steigen wir auch direkt ein. Ich hatte mir letztes Mal schon ein paar Notizen gemacht zu euren Charakteren. Hamburg in den 1920er Jahren ist natürlich in Nachkriegszeit ein rauer Ort und das Verbrechen schläft auch da nicht. Aber gut, dass wir Otto Nummer 2 haben, Otto Zielinski, neben Otto Sperling. Und wie fangen wir dir an? Und zwar bei einer Razzia gegen eine Schieberbande, die ihr gestern Nacht einigermaßen erfolgreich durchgeführt habt. Ein paar kommt immer davon. Hast du ein sonderbares Fundstück beschlagnahmt? Und zwar ein Geschmeide, ein goldenes, sieht aus wie eine Krone aus Gold, aber in einer Art und Weise, wie du sie so noch nicht gesehen hast. Und du bist jetzt auf der Suche nach jemandem, der dir sagen kann, was es damit auf sich hat und wie diese Hafenschlägerbande an so ein Kunstwerk gekommen ist. Die erste Adresse, die du kennst, ist der Antiquitätenladen von Fräulein Erbschenk.
Dann werde ich mich wohl mit dieser Kopfbedeckung auf den Weg machen zu dem Geschäft. Hat das einen besonderen Namen, das Geschäft?
Ja, und zwar heißt es Erben und Schenken.
Oh, schön.
Oh, wow. Woher kennst du denn eigentlich Frau Erbschenk?
Frau Erbschenk wurde mir von einem älteren Kollegen empfohlen. Der meinte, wenn sich irgendjemand mit so alten Tant auskennt, dann ist das die Fräulein Erbschenk. Und deswegen habe ich mich da jetzt hin auf den Weg gemacht.
Mhm. Ja, als du ankommst, ist auch der Journalist Sperling zugegen. Die beiden hängen oft zusammen rum und knobeln Dinge aus. Und ansonsten ist niemand da und du kannst deinen Fund ohne neugierige Augen präsentieren.
Kennen wir den Polizisten, der da gerade den Laden betritt? Wäre das vielleicht auch ein Moment, wo man neue Bande knüpfen könnte?
Das wäre die Frage. Bei der Charaktererschaffung hätten wir vielleicht generell Bande zusammen erstellt. Ob ihr jetzt diesen Polizisten kennt, ich würde vermuten, ja. Vielleicht hat einer von euch beiden ein Band zu ihm. Könnt ihr mal schauen, ob etwas passt oder du, Frank, schaust mal, ob du was hast.
Ich fände ganz passend, wenn ich Otto Sperling schon kenne als Journalist. Und ich habe ja auch eine nette Bande, die könnte man da gut nehmen. Otto hat wenig Respekt vor dem Gesetz, also behalte ich ihn im Auge.
Ja, wundervoll. Hervorragend.
Ist ja irgendwie, er ist ja auch irgendwie der Vertreter und der Kämpfer für die Arbeiterklasse. Das kann ja nicht alles mit rechten Dingen zugehen.
Stimmt.
Ja gut, dann natürlich bin ich in Uniform, habe auch diese Krone dabei und würde mich dann halt aufmachen zu dem Geschäft und das dann betreten. Die Glocke klingelt, klingling.
Oh Gott, Charlotte, das ist dieser Zielinski.
Zielinski wäre was?
Ja, im Hafen nennt man ihn nur Knüppel Zielinski. Mal gucken, was der will.
Wenn er zu mir in den Laden kommt, möglicherweise nichts Gutes. Du siehst Charlotte, eine in ausländische Kleidung gehüllte Frau mit einem dir bekannten Herrn an einem kleinen Tischchen hocken und Kaffee trinken. Und sie steht auf und begrüßt dich.
Ich vergrabe mich in meine Zeitung.
Guten Tag, Sie sind Fräulein Erbschenk?
Das ist richtig, das ist mein Laden. Was kann ich für Sie tun?
Ja, Wachtmeister Zielinski ist mein Name und ich hätte da einige Fragen an Sie. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich stehe da nämlich im Moment vor einem Rätsel.
Ich schaue über meine Zeitung hinweg.
Rätsel? Das klingt äußerst spannend, mein Herr.
Wenn wir vielleicht mal kurz hier zu dem Tresen gehen könnten und ich gehe dann mit dir, oder ich versuche dich irgendwie so ein bisschen weg von dem Sperling zu halten, damit er nicht mitkriegt, was wir hier machen, weil ich weiß, das ist ja ein zwielichtiger Geselle, der muss halt nicht alles sehen.
Ja, sie geht gemächlich, geradezu träumerisch träge mit dir mit, aber sie kommt mit.
Ja gut, und dann würde ich halt aus meiner Tasche halt so, da ist dann, die ist so in so Papier gehüllt, ist die Krone, und dann packe ich das auf den Tresen, packe das halt vorsichtig aus, und da drin befindet sich halt diese Krone oder diese Kopfbedeckung, ja, so ein Kopfreif aus Gold mit merkwürdigen Verzierungen, und ja, könnten Sie sich das hier vielleicht mal anschauen? Das haben wir gestern bei einer Razzia aufgefunden. Und da es sich hier nicht um so übliche Hehlerware handelt, dachte ich mir, dass vielleicht gehört das irgendjemandem, vielleicht ist Ihnen der Gegenstand bekannt oder haben da irgendeine Idee zu?
Ja, also in Charlottes Augen leuchtet ein Glitzern auf und du siehst, wie sie sich einen weißen Handschuh unter dem Tisch hervorkramt und diesen überstreift und sich das gute Stück anschaut. Dann würde ich jetzt mal tatsächlich versuchen, etwas über dieses Stück zu erfahren. Vielleicht weiß ich ja etwas darüber, indem ich es mir näher anschaue.
Dann greifst du auf dein Wissen über alte Kunstwerke zurück. Das heißt, das ist dein Spielzug und du würfelst auf Intelligenz, bitte.
Gut, Intelligenz habe ich glücklicherweise eine +2. Das ist mein bester Wert. Ich habe eine 6 und eine 1 gewürfelt. Das bedeutet, ich habe eine schöne 9.
9, sehr gut. Ich werde dir also etwas Interessantes mitteilen, das aber nicht unmittelbar nützlich sein muss. Also diese Krone stammt aus keinem anderen Land als aus Peru. Es ist ein antikes Stück der untergegangenen Inka-Zivilisation. Und das ist sicherlich interessant, aber auch nicht unmittelbar nützlich im Moment.
Ja, Charlotte murmelt etwas von Peru und sehr alt. Und ich habe ja noch einen speziellen Spielzug, den ich gewählt habe, beziehungsweise den ich von Anfang an bekam, dass ich Wissen über alte Dinge habe. Jetzt habe ich ja eine 7+ gewürfelt, eine 9 nämlich, und somit darf ich den Spielleiter noch 2 weitere Fragen stellen.
Ich bin ganz Ohr.
Genau. Zum einen würde mich interessieren, wie viele von diesen Objekten gibt es und wann wurde es hergestellt?
Als Spielleitung muss ich jetzt diese Fragen auch wahrheitsgemäß beantworten und das werde ich auch gerne tun. Also, diese Krone stammt aus einem Set von 2 Kronen. Sie wurden vor 500 Jahren gefertigt für ein Herrscherpaar, das auf dem, das gekrönt wurde, kurz bevor die spanischen Konquistadoren das Inka-Reich unterwarfen, und gelten seitdem als verschollen.
Ja, das ist ja ein bezauberndes Stück, was Sie hier haben. Nahezu einmalig. Es gibt nur 2.
Ja, das ist echtes Gold, nicht?
Ja, unbedingt. Peruanisches Gold. Sie müssen mir sagen, wo Sie das gefunden haben. Das ist ein echter Kulturschatz. Bezaubernd.
Ja, ich staune erstmal über diese detaillierten Informationen, die ich jetzt schon bekommen habe, und mache mir fleißig Notizen in meinem kleinen Notizblock.
Ja, du bist auf meine richtige Adresse gekommen.
Ja, anscheinend. Da bin ich ganz zufrieden mit mir selbst auch gerade. Die haben wir gestern auf einer Razzia, wurde die beschlagnahmt. Da war halt auch so diese übliche Hehlerware dabei, halt ja Schmuck und Wertgegenstände, man kennt das. Aber diese Krone, die stach halt heraus. Das ist hier am Hafen gewesen, bei so einer Hehlerbande. Also, wo die herhaben, die spucken natürlich nichts aus, ne? Ganz klar.
Gab es da etwa mehr von diesen Schätzen?
Interessiert dem Gespräch lauschend, stehe ich da noch auf, gehe mal ein bisschen näher ran. Ja, Zielinski.
Sperling.
Klingt aber nach einem ziemlich interessanten Fundstück, mein Lieber.
Ja, das ist schon was Besonderes.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich in irgendeinem von meinen Zeitungen was über so ein Fundstück gelesen habe. Das müsste ich aber nochmal genauer nachprüfen. Vielleicht kann ich dabei helfen, die ein oder anderen Fakten zusammenzutragen.
Also wären Sie mal wirklich zu was Nütze, Sperling?
Ich bin öfter zu etwas Nütze, mein lieber Zielinski.
Okay. Na, bitte.
Bevor das hier ausartet, blenden wir hier kurz über. Ja, und du, Daniel, also du hast ja dein Zeitungsarchiv, das haben wir in der letzten Folge besprochen. Du hast zu Hause oder auf der Arbeit die Möglichkeit, diese alten Zeitungen zu durchforsten. Und wonach genau willst du das suchen?
Ich würde gerne wissen, ob vor kurzem eine Fracht nach Hamburg geliefert wurde aus Peru oder ob es irgendwelche anderen peruanischen Dinge gibt, die hier in Hamburg aufgetaucht sind. Weil das ist ja schon sehr einzigartig, weil das natürlich ein sehr weiter Weg ist, ne?
Dann würfel doch mal auf Intelligenz, denn du führst damit den Spielzug nach etwas Suchen aus. Du suchst nach einer Information.
Intelligenz habe ich +1, damit würfel ich. und komme auf eine 12 insgesamt.
Oha, hervorragender Wert.
Ich streiche mir jetzt eine Anwendung meines Zeitungsabonnements ab.
Genau, du findest also einen nützlichen Gegenstand, in diesem Fall sogar eine hilfreiche Information. Ich entscheide mich für die Information, denn danach hast du gesucht. Und tatsächlich, du findest heraus, dass erst letzte Woche die Cassiopeia, ein Schiff der Großmann-Reederei, in Hamburg angekommen ist, aus Peru kommend, und das an Bord Funde der letzten Ausgrabungen waren.
Nachdem ich alle Zeitungen durchwühlt habe und diese Informationen herausgefunden habe, kehre ich dann zu meinen Freunden zurück zum Laden, und dann haben wir im Grunde weitere Anknüpfungspunkte, wo wir jetzt weitere Informationen sammeln können. Also zum einen die Reederei, die Ausgrabung und vielleicht sogar das Schiff.
Völlig richtig. Und wie werdet ihr weiter vorgehen? Das ist, überlasse ich ganz euch. Was ist euer Plan, um weiterzukommen?
Nun, Frau Erbschenk, haben Sie etwas über eine Ausgrabung oder dergleichen gehört?
Mit Ausgrabungen selber kenne ich mich eigentlich weniger aus. Ich freue mich hinterher über die Antiquitäten, die bei mir landen.
Es kann ja sein, dass der ein oder andere von Ihren Kollegen schon etwas gehört hat über besondere Objekte, die nach Hamburg transportiert wurden, oder vielleicht eine Ausstellung, die demnächst stattfindet.
Könnte durchaus sein. Ich gebe mal meine Notizen durch.
Da müsstest du wieder auf Wissen kundtun zu würfeln. Oder in diesem Fall kann ich es ja auch was so sagen. Denn ja, Spielleitung können wir sagen, ja, das ist jetzt, in meinem Fall wird jetzt nichts Schlimmes passieren, wenn sie es nicht weiß. Aber nichts Aufregendes. Von daher kann ich auch einfach fair sein und das sagen, was meine Vorbereitung verlangen. Und diese Ausgrabung war in Fachkreisen recht bekannt. Die haben in einem See in den Anden einen Tauchgang gemacht und dort nach Spuren der Inka-Zivilisation gesucht. Und es gab da einige Gerüchte, weil es zu Todesopfern kam unter den Archäologen. Und momentan noch der leitende Archäologe in Peru festgehalten wird und befragt wird von der dortigen Polizei, den dortigen Behörden, und das Auswärtige Amt da vermittelt.
Ja, ich teile das meinen beiden Gefährten mit. Es ist vielleicht so ein kleines Heftchen, der wöchentliche Archäologe oder sowas, in dem das drinsteht. Ja, ich bin natürlich sehr überrascht, dass nun doch bereits Funde Deutschland erreicht haben, wo doch der eigentliche Leiter der Ausgrabung noch festgehalten wird. Vielleicht sollten wir uns dieses Schiff etwas näher anschauen.
Ich vermute, dass das einfach herausgeschmuggelt wurde, ne? Wenn Zielinski die Sachen gefunden hat.
Ja, warum sollte der Mann denn das nach Deutschland schicken, wenn er denn noch mal da ist? Also ich kenne mich jetzt sowas nicht aus, aber wenn ich sowas Besonderes finden würde, dann würde ich darauf aufpassen wie auf meinen Augapfel und da persönlich das nach Hause bringen. Also das ist ja das Mindeste, oder?
Wer weiß, wer es veranlasst hat.
Vielleicht ist es ihm gestohlen worden. Das würde er als Muster passen.
Vielleicht die Reederei.
Ja, Großmann war's. Dann gucken wir doch mal genauer, was diese Reederei so für Beziehung hat in Richtung Peru.
Ihr brecht auf zum Hafen und stellt fest, dass die Reederei Großmann im Hafen bezählt, zwischen all den Kränen und Lagerhäusern, dass dort gerade ein großer Menschenauflauf ist und viel los und das Tor abgesperrt ist, denn die Werftarbeiter streiken, eine rote Fahne rausgehängt. Ein paar bullige Typen stehen da am Tor der Reederei und lassen keinen rein und raus.
Ach, Sperling ihresgleichen streikt schon wieder. Tun Sie mal etwas dagegen.
Das ist Ihr gutes Recht. Die Arbeitslöhne sind miserabel. Ich kann die Menschen dort völlig verstehen, dass sie auf die Straße gehen.
Ihr seid doch bestimmt auch Kollegen von mir anwesend, die ein bisschen aufpassen, oder?
Ja, sind es.
Würde mal zu einem von denen rübergehen und mal fragen. Und wie sieht's aus?
Ja, grüß dich so, tippst du an die Mütze, oder Otto? Ja, gibt da harte Verhandlungen, geht um die Krankenkasse und all sowas. Das kann sich noch eine Weile hinziehen, aber der Chef sagt, wir sollen da mal ruhig sein hier und die Sache nicht aufheizen.
Ja, weil ich müsste eigentlich wegen der anderen Geschichte da mal rein.
Da willst du rein? Und jetzt gucke ich mal auf meine Liste an Spielleiterspielzügen. Würde ich mir natürlich meinen Spielerinnen und Spielern jetzt nicht sagen, aber ich tue es mal. Und sie gucken mich an, brauchen Hilfe. Und ich gucke, was ich tun kann. Und ich habe die Liste, ich kann eine Gelegenheit bieten, die vielleicht etwas kostet. Nee, es tut mir leid, Kollege, da waren die sehr eindeutig. Presse dürfte rein, aber unser eins nicht.
Ah gut, guck mal, was ich machen kann, weil ich brauche mal irgendwie jemanden, der mir Auskünfte geben kann. Da passt ihr mal weiter auf. Wir sehen uns dann ja auf der Wache wieder.
Naja, mach keinen Ärger.
Ich mach keinen Ärger.
Deutet so auf deinen Knüppel.
Ärger machen die anderen, weißt du doch.
Währenddessen habe ich Frau Erbschenk sehr deutlich erklärt, warum es wichtig ist, eine gute Krankenversicherung zu haben, gerade im Bereich des Hafens.
Ja, Frau Erbschenk versteht das nicht ganz, warum die denn keine haben.
Man denke nur an die zahllosen Verletzungsmöglichkeiten. Es ist wirklich ganz arge Zustände, die hier stattfinden. Und da sind nur die Großräder dran schuld.
Ich als Spielleiter notiere mir direkt ein paar Verletzungsmöglichkeiten, die im Hafengebiet auftauchen können.
Ich komme dann dazu und Sperling.
Zelinski.
Belästigen Sie das Fräulein nicht mit Ihren Spinnereien.
Das sind keine Spinnereien. Das sind ganz einfache sozialdemokratische Grundsätze, die wir hier verfolgen müssen.
Ja, ja, sicher.
Da muss die Gesellschaft zusammenhalten. Schulter an Schulter.
Nun, du kennst bestimmt.
Tun Sie Schulter an Schulter mal gegen diese Menschen was.
Ja, Sie können sich mal nützlich machen, Sperling.
Wie meinen Sie das denn?
Ja, die lassen wohl nur Presse rein.
Ach so, ich rücke meinen Hut zurecht. Die Presse ist also gefragt. Na, dann kommen Sie mal mit. Ich besitze ja einen Presseausweis und ich steuere auf den Beamten zu, der hier das, weiß nicht, das Eingangstor vielleicht irgendwie kontrolliert oder das Nebentor, wo die Streikenden nicht stehen, weil irgendwie muss ja noch Zugang möglich sein. Ja, guten Tag, Herr Wachtmeister. Sperling von der Presse. Ich muss dringend zum Hafen wegen einer besonderen Geschichte.
Ja, kurz den Ausweis an. Ja, notiere ich dann so. Er nickt etwas schläfrig. Und öffnet also so eine Nebentür. Und du weißt, das wird natürlich an deine Zeitung durchgegeben, dass du da warst.
Ja, natürlich.
Bedeutet für dich, dass man eine Reportage erwarten wird. Wenn der Presseausweis gezückt wird, dann darfst du den auch nur nutzen, wenn es für eine Reportage ist. Da steht bei dem Spielzug. Das heißt, nach diesem Abenteuer wird dein Chef ein paar gute Artikel verlangen.
Ich bin mir sicher, dass sowohl die okkulten Umtriebe am Hafen als auch der Arbeiteraufstand sich beides zu einer hervorragenden Reportage umfunktionieren lassen.
Okay, damit seid ihr drin und seid auf diesem großen Hof der Reederei. Dort hat die Werft daneben und ein Dampfschiff, ein Überseefrachter liegt auch hier an der Mole. Und im großen Hauptgebäude ist draußen so transparent hingegangen, ein Arbeitskampf und ihr hört aufgeregte Stimmen von drinnen und hier stehen auch einige Leute rum und beobachten euch misstrauisch, insbesondere den Kollegen Zelinski, der mit seiner Uniform natürlich hier ist, nicht wahr?
Ja, natürlich bin ich mit meiner Uniform hier, ich bin am Dienst.
Aber das bedeutet doch auch für uns, wenn die meisten Arbeiter am Eingang sind, dass der Rest des Hafens doch relativ unbeobachtet ist. Da sind doch dann nicht mehr viele Leute, oder?
Das ist richtig. Die sammeln sich alle ins Gebäude, wo drinnen und drin werden offenbar gerade Gespräche zwischen dem Reeder und den Streikenden geführt. Und der Rest des Hafens, ja, das ist natürlich die Hauptattraktion. Der Rest des Hafens ist vergleichsweise leer.
Vielleicht sollten wir uns hier mal ein bisschen umgucken.
Warten Sie einen Moment. Ich werde mal kurz was in Erfahrung bringen. Ich laufe mal rüber zu einem der Hafenarbeiter.
Der heckt doch irgendwas aus.
Das denke ich auch.
Ich behalte im Auge.
Ich würde gerne herausfinden, ob einer der Arbeiter weiß, wo die Cassiopeia angelegt hat.
Ja, du schaust dir das um und das ist vergleichsweise einfach. Auch hier wieder lasse ich jetzt keinen Spielzug würfeln, sondern weil es eine Information ist, die ja offensichtlich ist und problemlos gebe ich sie so. Und deutet auf das Schiff, das hinter dir am Hafen liegt. Das ist die Cassiopeia. Eine kurze Frage meinerseits, wo ich schon so großzügig zu euch bin. Wo habt ihr die Krone gelassen?
Die habe ich dabei. Also ich werde die nicht abgegeben haben oder die werde ich bestimmt nicht den beiden geben, weil das ist ja beschlagnahmte Ware, beschlagnahmtes Gut und ich will ja im Grunde herausfinden, wem die gehören könnte.
Und keine Sorge, ich werde der Krone nicht von der Seite weichen.
Als du zur Gruppe zurückkehrst, Daniel, hat sich eine kleine Traube von Arbeitern, Dockarbeitern um Zelinski und Erbschenk gebildet. Ein paar von denen haben auch so Knüppel dabei.
Machen die bedrohliche Anstalten, oder?
Die um und sagen hier, du hast hier nichts zu suchen, hau ab.
Ich bin gar nicht wegen euch hier. Geht da hinten zu den anderen, haltet euch hier raus. Und lasst die Dame in Ruhe.
Ja, die Stimmung ist angespannt. Und auch meine Stimmen werden laut, dass die Polizei hier gerade drin nichts zu suchen hat und dass man ihn rausschmeißen sollte.
Hey Leute, bleibt mal ruhig. Der Mann ist mit mir hier. Bin auf einer wichtigen Story angesetzt worden.
Ich denke, das ist der Spielzug überzeugen, den du hier ausführst. Dein Druckmittel, was du dafür brauchst, wäre, dass du positiv über sie und ihren Arbeitskampf berichten wirst. Und deswegen würfelst du bitte auf Empathie.
Das ist tatsächlich eine 5.
Mit dem Bonus schon?
Mit dem Bonus schon, ja.
Oh. Ja, das ist natürlich Pech für dich. Aber ich würde jetzt als Spielleitung die freie Hand haben und einen meiner Spielzüge auswählen. Und ja, du siehst, dass deine Worte so ungehört verhallen. Die Leute sind jetzt wütend. Dein Bericht kommt erst morgen in die Zeitung.
In dieser Situation kann ich aber als Journalist noch einen Spielzug anwenden, denn ich habe die Hartnäckigkeit. Immer wenn ich irgendwie in einem Bereich für eine Reportage was ermittle, kann ich einmal pro Spielsitzung sagen, dass aus einem sehr schlechten Wurf, wie der gerade eben, einen Teilerfolg machen kann. Das heißt also, ich kann zumindest eine 7 erreichen mit meinem Wurf und das würde ich dann jetzt auch einsetzen in dieser Szene.
Also du gehst mal dazwischen und wiederholst nochmal, dass die Zeitung so Auflage hat und so. Und jetzt hören die hier, du bleibst hartnäckig und jetzt hören die Arbeiter auf dich. Und ja, sie packen dich bei den Schultern und sagen, na gut, Sperling, dann hör zu, wir diktieren dir jetzt was. Und du schreibst das jetzt mit. Ja? Der Teilerfolg also ist, ne, sie zerren dich ihr zu so ein paar Stühlen hin, wirst du da hingesetzt mit Händen auf den Schultern und dann kommen ein paar Arbeiter und du musst mitschreiben, was die dir jetzt erzählen. Das heißt, die tun, was du sagst, aber erst muss das Druckmittel weggearbeitet werden. Das gibt euch beiden, Charlotte und Otto, der andere Otto, die Möglichkeit, etwas ungestört euch umzuschauen.
Ja, das würde ich eigentlich auch ganz gerne tun, denn die Meute schien ja eher mit dem Wachtmeister und dem Journalisten beschäftigt zu sein. Würde ich sagen, schnappt sie sich Zielinski mit seinem Asservat, seinem wertvollen, und kommen Sie. Wir schauen uns das Schiff an.
Ja, da komme ich auch direkt mit, weil wenn irgendjemand hier was wissen könnte über diese Krone, dann wahrscheinlich die auf dem Schiff, weil die haben wir ja hergebracht.
Genau, ihr schleicht euch oder huscht über die Gangway auf das Schiff, das leer ist. Ihr seht zumindest niemanden soweit. Und ihr könnt jetzt überlegen, wollt ihr in Richtung der Brücke gehen oder in den Laderaum hinabsteigen?
Ja, ich bin ja in offizieller Funktion hier. Würde ich vielleicht doch eher zur Brücke tendieren und gucken, ob da irgendjemand ist, der hier was zu sagen hat oder uns helfen könnte.
Ja.
Wobei ich nicht weiß, ja, wenn Frau Erbschenk jetzt irgendwie andere Sachen vorhat.
Nein, natürlich würde ich da erstmal mitgehen. Wobei ich den Laderaum sicherlich nicht so schnell aus meinem Kopf kriege.
Okay, dann geht ihr erstmal Richtung Brücke. Und durch eine halb geöffnete Tür seht ihr einen Mann in verblichener, khakifarbener Kleidung, ausgezehrt, die Augen liegen tief in den Höhlen und der blickt in eure Richtung, sieht euch, macht auf der Stelle kehrt und rennt irgendwo ins innere Schiffes.
Ach, hinterher?
Ja, der führt ja was in Schilde, sofort hinterher, also... Ja.
Ihr rennt hinterher, poltert eine Stiege runter, ihr kommt hinterher und gerade als ihr auf dem unteren Deck seid, dreht sich der Mann um, zieht einen Revolver und feuert zwei Schüsse in eure Richtung.
Ja gut, dann geht erstmal in Deckung.
Ja, du bist der Erste, der vorgestürmt ist als der Breitschulpolizist. Ja.
Wenn ich schneller sein kann, dann würde ich natürlich in dem Moment, wo ich die Waffe sehe, versuchen zu reagieren. Also.
Das heißt, du würdest der Gefahr trotzen durch schnelles Ausweichen. Das heißt, du würfelst auf Geschwindigkeit, bitte.
Geschwindigkeit, das kann ich auch gut. Das ist eine 8.
Sehr gut, ich liebe Teilerfolge. Du entgehst der Gefahr, heißt, die Waffe knallt und die Kugeln surren an dir vorbei und prallen von der Treppe ab. Und du darfst dich jetzt zwischen zwei Optionen entscheiden, oder musst dich zwischen zwei Optionen entscheiden. Entweder betrifft dich die Gefahr ein bisschen, also du vielleicht so einen Streifschuss ab, oder du wirst in einer schrecklichen Situation konfrontiert. Was darf sein?
Ja, dann nehme ich die schreckliche Situation, hallo?
Sieh, du hast Cthulhu-Erfahrung, der Mann will die schreckliche Situation. Ja, und jetzt, du bist zurückgeprallt, so gegen die Wand beim Ausweichen und ihr beide, ja, das ist wieder vorspät, das Mündungsfeuer, das diesen Gang erhellt hat, flackert irgendwie immer noch vor euren Augen und blendet euch. Da, wo der Mann vor war, steht so flimmernd und flackernd in diesem Gang des Schiffes. Es sieht aus wie ein ausgemergelter, bräunlicher, lederartiger Körper, wie eine Mumie mit hohlen Augen, mit grinsender Schädel, die langsam auf euch zukommt und an deren Körper gelbliche Lumpen stumm in einem Wind flattern, den ihr nicht spürt. Ich würde vorschlagen, dass ihr jetzt euch der Angst stellen müsst. Denn das ist eine furchteinflößende Situation, Kreatur oder Enthüllung. Ich sage noch nicht, was von allen dreien es ist. Deswegen müsst ihr jetzt beide auf Willenskraft würfeln.
Tun wir das, tun wir das.
Das ist nicht so gut.
Kein Problem, eine 9.
Eine 7.
9 und 7, naja, kein Problem ist das nicht. Das sind beides nur Teilerfolge. Und ihr beide wählt jetzt aus der Liste der 5 Komplikationen eins aus und sagt mir, welche davon es sein soll.
Also wir könnten entweder eine Geistesstörung erleiden, die aber niedriger ist als der Bedrohungsgrad dieser Begegnung. Wir erleiden eine mittlere Verletzung, wir vergrößern die Bedrohung oder rennen kopflos davon oder wir verlieren wertvolle Ausrüstung.
Also ich finde irgendwie spannend, die Bedrohung noch zu vergrößern, ehrlich gesagt.
Ja, hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt, aber wenn wir das beide machen, ist das glaube ich ganz schlecht. Dann nicht. Aber dann mach du das, mach das
ruhig. Das wird eine sehr, sehr große Bedrohung.
Ja, genau. Also ich würde vorschlagen, wir vergrößern ruhig die Bedrohung, aber ich würde dann halt dann, damit wir es nicht total übertreiben, noch eine mittlere Verletzung in Kauf nehmen, weil der schießt ja da rum und ich habe dann irgendwie versucht, Fräulein Erbschenk irgendwie so ein bisschen in Deckung zu schubsen und habe mich dabei selber dann irgendwie ungünstig den Kopf aufgeschlagen an einem Rohr oder sowas, keine Ahnung.
Ich hätte gedacht, das Ding hat dich einfach dann berührt.
Oder es hat mich gestreift, das ist auch schön. Mhm. Aber ja, das überlasse ich dann den Stefan.
Genau, das ist ja meine Entscheidung. Du musst nur auswählen, was es sein soll und ich beschreibe dann, wie es in der Geschichte weitergeht. Das finde ich ganz gut. Wie vor Angst erstarrt, starrt ihr auf diese Mumie, die dann da auf euch zukommt. Sie verschwimmt vor euren Augen, weil ihr kriegt rasende Kopfschmerzen auf einmal. Und plötzlich macht sie einen Schritt und steht vor dir. Und erst als seine Hand so deinen Arm packt, Frank, kannst du dich losreißen und ihr beide lauft die Treppe hinauf, bis das Ding aus der Sicht ist und habt einen kurzen Moment zu verschnaufen, aber als du dann dein Ärmel hochkrempelst, siehst du, dass dein Unterarm so spiralförmig wie verbrannt aussieht, als ob ein Greifarm, also eine Krake oder so, diesen Arm gegriffen und verbrannt hätte. Das schreibst du dir als mittlere Verletzung auf, also Brandwunden am Arm.
Genau, Brandwunden am Arm, weil das ist ja schon wichtig, worum es da jetzt genau geht. Und das ist eine mittlere Verletzung.
Ja, und und dann muss ich auch die Bedrohung vergrößern. Das mache ich auch sehr gerne, aber hier schneiden wir ganz dramatisch. Etwas kommt von unten diese Treppe herauf und ihr sitzt in der Falle. Und Otto, du hörst dann nur einen gellenden Schrei, der von der Cassiopeia kommt, während du noch da sitzt und den Arbeitern zuhörst, wie sie Sachen diktieren. Na, das war eindeutig Charlotte.
Dann wird es Zeit aufzuspringen. Und wenn noch was Wichtiges ist, hier ist meine Visitenkarte, die werfe ich hier auf den Boden. Und hoffe natürlich dann, dass ich vielleicht den ein oder anderen Arbeiter dann ausweichen kann, um dann endlich auf dieses Schiff zu kommen. Denn offensichtlich sind meine Kameraden hier in arger Gefahr.
Ich glaube auch.
Wahrscheinlich.
Ja, würfel nochmal der Gefahr trotz, ob sie sich schnell gehen lassen. Bitte für Charme und gute Umgangsformen auf Empathie. Okay. Wenn du ein höflicher Mensch bist, lassen sie dich eher gehen.
Das dürfte doch kein Problem sein. Jawohl, das ist eine 8. Nein, stimmt nicht, jetzt eine 10.
Aha, ja. Ne, sie sammeln eine Visitenkarte auf, nicken hinher und du rennst los und du stürmst ins Innere des Schiffes.
Genau, von woher kam der Schrei?
Ja, der kam von links, von dem Hauptaufbauten, da wo die Treppe nach unten geht.
Ja, sehr gut, und dann eile ich natürlich dahin, die Schritte hallen hier durch das Schiff.
Und du kommst gerade in dem Moment nach unten, als du siehst, dass ein atemberaubenden, einen furchteinflößenden Anblick, deine beiden Freunde sind in die Enge getrieben von einer Gestalt, die du nur als wandelnde Mumie bezeichnen könntest. Und sie zieht einen gebogenen goldenen Dolch aus ihren gelben Lumpen und geht auf die beiden zu. Du musst dich erst einmal ebenfalls der Angst stellen, denn aus dem Bauch des Schiffes, wo die Mumie herkam, dringt seltsame Musik. Und du riechst Gerüche, die völlig fremdartig sind und so gelbliches Licht scheint durch das Bodengitter nach oben. Irgendetwas ist da unten und das hast du noch nie gesehen. Und du, Zielinski, wie wirst du dich dagegen wehren, dass diese Mumie mit dem Dolch auf dich zukommt? Oder willst du davon stehen, bis sie dich aufschlitzt?
Nee, natürlich nicht. Also wenn ich sehe, dass sie den Dolch zieht, ich meine, die hat mir jetzt schon die Verbrennung zugezogen, dann habe ich mir natürlich meinen Knüppel und versuche da irgendwie erstmal die Mumie auszuschalten oder zu entwaffnen.
Gut, ich versuche meine Nerven zu behalten.
Genau. Und du musst auf Willenskraft würfeln.
Eins würde ich als Charlotte gerne noch tun. Ich bin ja Antiquar und ich möchte gerne versuchen herauszufinden, was das für eine Mumie ist.
Dann müsstest du Wissen kundtun.
Dann würfel ich da auch mal
Intelligenz drauf. Intelligenz geht das. Dann würfelt alle einmal.
Ja, Initiative gibt es ja so gibt nicht.
So nicht, genau.
Also machen wir einfach das, wie es uns jetzt gerade passt oder wie es halt in die
genau, Fiktion... Dann warten wir mal, Frank, du zuerst. Das ist das Dringendste. Der Dolch saust herab und du ziehst den Schlagstock und versuchst, der Mumie den auf Handgelenk zu hämmern.
Genau, irgendwie auf den Arm oder auf den Dolch. Schau mal. Oh, das sieht gut aus. Stärke habe ich 1. Ja, dann bin ich genau bei einer 10 bei meinem Schlagenspielzug, wenn ich versuche, im Nahkampf Schaden anzurichten.
Genau, jetzt könntest du dein Ziel verletzen. Oder ich glaube, du hast doch
diesen tollen... Ja, da gibt's noch, genau. Ich hab hier noch einen Berufsspielzug. Also normalerweise könnte ich jetzt Schaden verursachen und den eventuell sogar erhöhen, wenn ich möchte. Aber das will ich gar nicht, denn ich kann Tricks mit dem Schlagstock. Da kann ich wahlweise meinen Schlagstock entweder als Wurfwaffe einsetzen und mit der den Schießenspielzug machen. Das mache ich jetzt aber gerade nicht. Aber wenn ich mit 10 plus treffe, dann darf ich das Ziel entwaffnen, zu Fall bringen oder einen Gegenstand beschädigen, den es hält. Und ja, an der Stelle passt natürlich Entwaffnen sehr gut.
Du triffst da die Mumie und der goldene Dolch fliegt durch Luft, klirrt gegen die Wand und fällt zu Boden. Charlotte vor die Füße übrigens.
Ja, die betrachtet ihn mit einer 9.
Eine 9. Ja, du erkennst diesen Dolch eben auch aus deiner Recherche, die du erst vor kurzem gemacht hast. Das ist ein zeremonieller Dolch der Inka und der, den du dort vor dir hast, der dort kommt, das muss niemand Geringeres sein, wie du aus seiner Kleidung und seinem Schmuck sagen kannst, wie dieser König, für den die Krone gemacht wurde, die heute in deinen Laden gebracht wurde. Er trägt keinen Namen, da sein Name wurde aus allen Erzählungen und allen Aufzeichnungen gelöscht. Es ist der Unnennbare für seine Sünden. Und was der hier in diesem Schiff tut und was da unten aus dem Bauch des Schiffes jetzt mit ihm kommt, das vermagst du allerdings nicht zu sagen.
Ja, ich greife nach dem Dolch und sehe bestürzt in dieses grauenhafte Antlitz.
Ja, Daniel, du musst doch natürlich der Angst stellen.
Ja, wo wir bei grauenhaften Antlitz sind, das ist eine 6.
Okay, und diesmal hilft deine Hartnäckigkeit dir nicht weiter.
Das ist eine Geschichte, die niemand lesen möchte, ja. Genau. Außerdem kann ich das ja nur einmal pro Spielsitzung machen. Angsterfüllt blicke ich auf diese entsetzliche Szene dort unten. Auch wenn Zelinski die Mumie vielleicht zurücktreiben kann und Charlotte in Sicherheit ist, höre ich aber trotzdem diese seltsame Musik, sehe dieses gelbliche Licht aus den Ritzen dringen und das Ganze ist zu viel für mich.
Genau, und ich wähle jetzt überlege mir eine geistige Störung, die du erleiden könntest durch diese Berührung mit dem Mythos und denke, dass du bekommst etwas, das in diesem Moment vielleicht nicht das Allerschlimmste ist, aber auf lange Sicht vielleicht interessant wird. Wir spielen noch ein Weilchen und auch zu dem Thema passt, das ich mir überlegt habe, denn du leidest ab jetzt an Schlafwandeln und zwar in mittlerer Schwere. Mittel, weil das Monster hat den Bedrohungsgrad. Mittel. Das heißt, du wirst stundenlang schlafwandeln, manchmal auch weit von deinem Zuhause weg und dich damit vielleicht auch in gefährliche Situationen begeben, wenn es denn so weit kommt.
Wenn wir überhaupt dieses Schiff jemals hier verlassen.
In der Tat, denn als Charlotte den Dolch aufhebt, vielen Dank dafür, Charlotte, denn in meinen Aufzeichnungen steht, wenn jemand den Dolch berührt und die Krone auch ist auch noch in der Nähe, eine bleierne Müdigkeit überkommt dich, Charlotte. Ohnehin bist du ja ohnehin eine etwas trägere Zeitgenossin. Und ja, das gelbe Leuchten wird stärker. Die Augen der Mumie blicken euch alle zugleich an, auch wenn ihr von verschiedenen Seiten kommt. Und ihr verliert den Boden unter den Füßen und das Schiff um euch herum scheint zu verschwinden. Und das, wohin ihr jetzt gelangt, ist nicht mehr Hamburg. Und hier würden wir vielleicht ein kleines Spielbeispiel beenden. Und denn die Abenteuer in den Traumlanden, oder vielleicht eher in den Albtraumlanden, mit dieser Mumie sind noch ein anderes Thema.
Ja, das war unser kleines Spielbeispiel. Wie gesagt, wir haben natürlich die Szenen so ein bisschen gerafft und das Ganze so ein bisschen geordnet, damit wir möglichst viel zeigen können. Aber so funktioniert grundsätzlich Mythos World. Also man bleibt kontinuierlich in der Erzählung und die Spielzüge treten immer zutage, wenn man irgendetwas Bestimmtes machen möchte. So wie wir das ja auch in der Spielzug-Episode erklärt haben.
Ja, und als Spielleitung kann ich immer dann, wenn ihr mittelmäßig oder schlecht wirkt, Würfel, beziehungsweise wenn ihr etwas tut und dabei auf eine Reaktion von mir hofft oder sie erwartet, Spielzüge von mir einsetzen, kann Probleme aufbauen, aber eben auch Chancen zeigen, je nachdem, was mir gerade möglich erscheint. Bei den Geisteskrankheiten beispielsweise kann ich völlig frei wählen. Ich hätte auch Albträume zum Beispiel oder Narkolepsie, hätte ich auch passend gefunden, denn das Schlafthema, Schlaf und Traum ist ein Thema, was ich mir überlegt habe für dieses Abenteuer. Und die Verletzungen und Geistesstörungen, die ihr habt, die bleiben jetzt erstmal bestehen. Und wenn sie die Schwierigkeiten Mittel haben, heißt das, in Zukunft, wenn Situationen auftauchen, wo euch die behindern können, dann wird es Probleme geben. Und es gibt einige Situationen, wo sie dann hinderlich werden können, eure Verletzungen und Geistesstörungen. Solltet ihr eigentlich euch ausruhen, könntet ihr sie wieder runterarbeiten, dennoch sind sie temporär. Erst wenn ihr wieder sehr viel abbekommt, kann es sein, dass sie permanent werden und euch für immer plagen werden. Das schauen wir dann mal. Ach ja, und was wir auch vergessen haben, schreibt euch Erfahrungspunkte auf, wenn ihr 6 oder weniger würfelt. Das heißt, Daniel...
Ich habe einen Erfahrungspunkt.
Du hast es nicht vergessen. Damit könnt ihr in Zukunft vielleicht ein paar weitere Fähigkeiten freischalten, die es euch ermöglichen, die Mythos noch interessanter und effizienter zu bekämpfen.
Ja, aber ob wir Otto Zielinski jemals wiedersehen, ist fraglich. Jemand, der das Zeichen des Königs auf seinem Arm hat, in den Traumlanden, ich bin nicht ganz sicher.
Eingebrannt?
Genau, ja. Ich bin nicht ganz sicher, ob Otto Zielinskis Geschichte eine Fortsetzung haben wird. Aber naja, gut, man wird sehen.
Vielleicht ist das ja sogar sehr hilfreich. Wir müssen mal schauen.
Ich kann auf jeden Fall verraten, in einem genau klassischen Mythos-World-Abenteuer wird es ab jetzt nur noch furchterregend. Ne? Und einfacher wird es ab jetzt nicht mehr für euch.
Sehr gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns einem weiteren Aspekt von Mythos World widmen. Und vielen Dank fürs Mitspielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Macht's gut.
Ciao.
Tschö.
Intro und Outro stammen von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel Mythos-Intro. Falls euch das Ganze gefällt, schaut doch einfach mal unter www.kidicarus.de nach und hört euch andere Songs von Konrad an. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Podcast zu Mythos World. Bis dann, tschüss!